Jesus, wir möchten in deine Gegenwart treten und dich hören. Und ich vertraue darauf, dass du durch dein Wort, durch mich, zu einem jeden das sagst und sprichst und offenbarst, was dir wichtig ist, Herr, was uns dient, was uns hilft. Wir brauchen dein Reden mehr als alles andere. Diese Zeit, sie soll dir dienen, Herr, dass du sie füllst mit deiner Gegenwart, deiner Heilung, deinem Offenbarmachen, deiner Gnade. Amen. Wie oft muss ich vergeben? Diese Frage bleibt ein Leben lang aktuell. Und irgendwann wird einem jeden diese Frage gestellt. Oder sie stellt sich diese Frage. Wie oft muss ich vergeben, bis ich sage, das war's. Jetzt nicht mehr. Im kleinen Städtchen Braunfels bei Wetzlar steht ein altes Schloss. Das ist ganz in der Nähe vom ERF. Vor Jahren war ich dort. Und in einem der großen Säle hängt an der Wand das ungewöhnliche Erbe eines Streits. Dieser Streit hatte einen tödlichen Ausgang für die beiden Kontrahenten. Zwei stattliche Hirsche hatten ihre beiden mächtigen Geweihe so ineinander verhakt in einem Kampf, dass sie nicht mehr voneinander loskamen. Und irgendwann fand man die beiden Tiere so miteinander verhakt tot. Heute weiß natürlich niemand, wer den Streit damals anfing, wer Schuld hatte. Ihre ineinander verhackten Geweihe hängen seitdem im Schloss Braunfels und sie waren für mich mehr als nur die Erinnerung an den tödlichen Kampf zwischen zwei Hirschen. Sie waren für mich auch ein Bild und sie können für uns ein Bild sein. Auch Menschen können sich durch Streit, durch Verletzungen so ineinander verhaken, dass sie nicht mehr voneinander loskommen. Dass sie am Weiterleben behindert werden. Und das ist die Realität, auch in Gemeinden, dass es Streit gibt, dass Ungerechtigkeit erlebt wird, Egoismus, Gemeinheit, dass wir herausgefordert sind durch einen Menschen, durch eine Situation. Herausgefordert, grenzenlos zu vergeben. Und darüber möchte ich heute predigen. Mich würde es nicht wundern, wenn auch heute hier Menschen sind, die von sich sagen können, ja, das kenne ich. So mit jemandem verhakt zu sein, dass man ständig daran denken muss, dass es viel Kraft kostet und dass es eine Last darstellt. Hat jemand dich ernstlich gekränkt? Wie gehst du damit um, wenn dir Unrecht geschieht? Hast du gelernt, von Herzen zu vergeben? Darin endet dieses wertvolle Gleichnis, das uns sehr viel zu sagen hat. In der Woche hinter mir war ich auf einer Pastorenstudientagung und ein Thema dieser Tagung war Umgang mit Konflikten. Wie gehe ich mit mir selber um in Konflikten, die ich erlebe, als Pastor, als Mitarbeiter in einer Gemeinde. Und am Donnerstagmorgen haben wir eine Einheit gehabt, da war es gefordert, dass jeder auch Stellung bezieht zu unterschiedlichen Fragen. Und es gab jeweils vier Gruppen oder vier Ecken in einem Raum, in denen man sich hinstellen sollte. Und eine Frage war, Hast du in deinem Dienst ernsthaft Konflikte erlebt? In der ersten Gruppe durften die sich hinstellen, die von sich sagen konnten, ich habe bis jetzt noch kaum ernsthafte Konflikte erlebt, bin da bewahrt worden. In der zweiten Gruppe, oh, ich habe schon Konflikte erlebt. In der dritten, ich habe schwere Konflikte erlebt, die mir tüchtig zu schaffen gemacht haben. In der vierten Gruppe, ich habe Konflikte erlebt, die mich haben zweifeln lassen, ob ich überhaupt als Pastor geeignet bin, die mich an die Grenzen meiner Kräfte gebracht haben. Und ich war erstaunt, wie viele in dieser vierten Gruppe sich hingestellt haben. Stell dir vor, du bist mit dem Fahrrad unterwegs, du bist guter Dinge, so ging es mir. Du fährst auf der richtigen Straßenseite, auf dem Radweg, auch nicht schneller als 50 km/h, alles ist okay. Dann siehst du, wie aus der Seitenstraße ein Auto kommt. Die Fahrerin macht keinerlei Anstrengungen, dich zur Kenntnis zu nehmen. Du musst eine Vollbremsung machen und stehst und dann schaust du, wie sie langsam an dir vorbeifährt und auf die Hauptstraße einbiegt. Und im Stillen denkst du als frommer Mensch, danke Vater im Himmel, dass ich gesehen habe, dass sie mich nicht gesehen hat. Ihr seid im Bilde. Ist das nicht die Realität im Straßenverkehr? Um unbeschadet ans Ziel zu kommen, nehmen wir Rücksicht auf die Rücksichtslosigkeit anderer. Um unbeschadet ans Ziel zu kommen, muss ich manchmal hart bremsen, obwohl ich im Recht bin. Und in dem Zusammenhang könnte man dann fragen, lieber Jesus, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der mir die Vorfahrt nimmt, ausweichen? Ist 7-mal genug? Und beim 8. Mal darf ich dann Gas geben nach dem Motto Auge um Auge, Kotflügel um Kotflügel? Natürlich denkt ihr nicht so. Da ist euch euer Auto, eure eigene Gesundheit schon wichtiger. Da verzichtet ihr. Dann kommen auch manche Gefühle, die sind nicht schön, und manche Gedanken. Ganz gut, dass die nicht alle kennen. Die These meiner Predigt habe ich so formuliert. Wir dienen einem großen Herrn, der uns unsere große Schuld vergeben hat und grenzenlose Vergebung von uns erwartet. Ich glaube, darum geht es Jesus. Das wird sehr deutlich in diesem Gleichnis. Ich möchte an 5 Aussagen das entfalten, was uns in diesem Gleichnis von Jesus mitgeteilt wird. Erstens, das Problem ist groß. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Wie oft muss ich vergeben? Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Menschen werden aneinander schuldig, auch in christlichen Gemeinden. Ein Bruder verletzt dich. 1-mal, 2-mal, 3-mal. Und da gibt es auch Brüder oder Schwestern, die da noch einiges drauflegen. Das geschieht auch unter Christen. Wer weiß das nicht um die Erfahrung, wenn andere eine Grenze überschreiten, einen bloßstellen und man wütend ist, verletzt, gekränkt ist. Petrus weiß um die Pflicht zu vergeben. Damals hieß es von den religiösen Lehrern, man muss dem anderen vergeben und zwar bis zu 3-mal. Das war eine Orientierung und es ist ganz gut, wenn man eine Orientierung hat. Und offenbar hat Petrus gemerkt, 3-mal, das schön und gut, aber das sind manche, die gehen darüber hinaus. Und dann? Und Petrus ist vielleicht auch sehr großzügig und er setzt die Grenze zur Vergebung sehr viel höher, bei 7-mal. Genügt es 7-mal? Das ist eine Menge. Nun frage ich euch, diejenigen, die verheiratet sind, Stellt euch vor, zum Tag der Hochzeit bekommt jeder 7 Gutscheine. Freischein zur Vergebung. Was meint ihr, wie lange ihr damit auskommt? Wo man miteinander lebt und in einer Gemeinde lebt man miteinander, da ist das ganz gut, wenn man Gutscheine hat. Aber wie viele? Petrus denkt 7-mal, da wird Jesus vielleicht sagen, alle Achtung, Petrus, du bist großzügig, du hast ein großes Herz. Aber Jesus reagiert ganz anders. Er sagt ganz einfach, dein Bruder wird deine Grenze überschreiten und darum übe dich in grenzenloser Vergebung. Das ist das eine, das Problem ist groß, dass Menschen aneinander schuldig werden. Wiederholt, immer wieder. Das Problem ist aber auch groß, und das ist die andere Seite dieses großen Problems, dass wir Verletzungen sehen, dass wir rechnen, dass wir nicht vergessen wollen, wie oft der andere schon mir auf die Füße getreten hat. Und da gibt es in unserem Speicher im Kopf so eine Schublade, da legen wir das hinein. Und bei Bedarf ziehen wir raus und zählen, das war jetzt schon nochmal so und so. Und das sind Menschen gut im Erinnern. Wir zählen. Und Gottes Wort sagt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und damit ist genau das gemeint. Die Liebe zählt nicht. Würde meine Mutter zählen, wie oft sie meine Socken geflickt hat und mir geholfen hat und was sie in einem Jahr alles für mich getan hat, ich wäre hilflos verloren. Das könnte ich nie wieder gut machen. Aus Liebe tut sie das und sie zählt nicht. Auch meine Frau zählt nicht. Ich zähle auch gegenüber meinen Kindern nicht. Aber es gibt Situationen, da zählen wir. Das liegt irgendwie in uns. Und dann warten wir irgendwann auf die nächste Gelegenheit, wo wir dann sagen, jetzt reicht's aber. Wer wirklich liebt, und das ist hier ganz wichtig, der führt keine geheimen Strichlisten. Und er fragt auch nicht, wie oft muss ich. Und darum ist das Leben im Reich Gottes Leben unter dem Gesetz grenzenloser Vergebung. Wir dienen einem großen Herrn, der uns unsere große Schuld vergeben hat und grenzenlose Vergebung von uns erwartet. Das Zweite, nicht nur ist das Problem groß, die Schuld ist groß, viel zu groß. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte, und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte. An dem fehlenden Schmunzeln merke ich, dass ihr mit den Währungen damals noch nicht so vertraut seid. Aus der Frage von Petrus schließt Jesus, dass seine Jünger noch unwissend waren über das Wesen und über den Prozess der Vergebung. Und nun hat er eine Geschichte, ein Gleichnis, das ihnen helfen soll und das auch uns helfen kann. Und zuerst unterstreicht er in diesem Gleichnis, wie unvorstellbar groß Schuld sein kann. Der größte persönliche Schadenersatz wurde mit 78 Millionen Dollar am 29. September 1987 dem Fotomodell Maria Hansen, 26 Jahre, zugesprochen. Ihr Gesicht war im Juni 1987 in New York City mit Rasiermessern entstellt worden. Wie viel ist ein Gesicht wert? Ich habe nicht gefragt, entstellt meine Sünde nicht in ähnlicher Weise Gottes Angesicht? 10.000 war die größte Zahl, die zur Zeit Jesu bekannt war. Ein Zentner oder ein Talent war die größte Währung und entsprach etwa 15 Jahresverdiensten eines Tagelöhners. Nur, dass wir so eine Ahnung haben, wovon Jesus spricht. Deine Vorstellungskraft gerät ins Wanken, wenn du dir diese Schuld vergegenwärtigst. Diese Summe macht jeden schwindelig. Es ist, als ob Jesus sagt, du willst also zählen, Petrus, du willst rechnen, Sünde aufrechnen, dann lass uns das auch in den richtigen Größenordnungen machen. Was du im Monat verdienst, multiplizierst du mit 12 und dann mit 15 und dann mit 10.000. Nehmen wir an, du verdienst im Monat 1.800 Euro. Dann ergibt das eine Schuld von 3.240.000.000 Euro. Da wurde einer vor ihn gebracht, der schuldete ihm 3.240.000.000 Euro, da er es nun nicht bezahlen konnte. Wie kann man so eine Schuld jemals bezahlen? An dem Punkt war jeder, der das hörte, die Größe dieser Schuld, einfach sprachlos, schockiert. Vor kurzem war ich essen beim Italiener mit einem Bekannten. Und dann haben wir das Essen genossen und dann kam es zur Rechnung. Und dann kam der Kellner und dann fragte ich, was schulde ich Ihnen? Und er sagte spontan, 300 Euro bitte. Und mir ging es genau so. Hallo? Ich dachte, er scherzt nur, 30 Euro. Ich habe eine Null zu viel dran getan. Es ist schön, wenn man dann gleich merkt, da hat jemand nur einen Scherz gemacht. Jesus macht hier aber keinen Scherz. Er sagt nicht, ich habe da ein paar Nullen zu viel rangetan. Nein. Und die natürliche Konsequenz war, da er es nun nicht bezahlen konnte. Für diesen Menschen gab es keine Hoffnung, kein Leben mehr. Niemand kann aus eigener Kraft seine Schuld vor Gott begleichen. Niemand. Und auf Dauer können wir mit unbezahlter Schuld nicht leben. Oder andersherum gefragt, wie könnten wir leben ohne einen barmherzigen Gott? Wie könnten wir ohne Gnade leben? Ohne die Gnade Gottes, ohne seine Vergebung gibt es kein erfülltes Leben, keine wahre Freiheit. Schuld macht unfrei. Die verzweifelte Lage, die Jesus hier beschreibt, ist meine, ist unsere. Wir standen bei Gott in der Schuld, in einer unermesslichen Schuld. Und das dürfen wir nie vergessen, wenn Menschen an uns schuldig werden, wenn wir versucht sind zu sagen, das kann ich dir nicht verzeihen. Von Gottes Gnade lernen wir, wir dienen einem großen Herrn, der uns unsere große Schuld vergeben hat und grenzenlose Vergebung von uns erwartet. Die dritte Aussage, die Jesus macht, der Herr ist groß in seiner Barmherzigkeit. Das Problem ist groß, die Schuld ist groß, der Herr ist groß. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Ganz schlichte Aussage. Gott vergibt Schuld. Gott vergibt große Schuld. Er vergibt dir deine Schuld. Alle. Und wenn wir bedenken, wie groß unsere Schuld vor ihm war, dann können wir nur in Ehrfurcht staunen und danken, von Herzen danken. Dieser Herr fühlte die große Not und Verzweiflung seines Dieners, als ob es seine eigene Not ist. Im Deutschen sind diese Worte Barmherzigkeit und Erbarmen christliche Prägungen. Martin Luther hat diese Wörter mehr oder weniger erschaffen, um hier etwas wiederzugeben, was es vorher im Deutschen nicht gab. Diese Wörter sind gebildet aus Arm und Herz und einer Vorsilbe, die die Tätigkeit des Herzens ausdrückt. Erbarmen ist dem Wortsinn nach die Hinwendung mit dem ganzen Menschen zum Armen, zum Mittellosen, zum Hilflosen. Das eigene schmerzliche Bewegtsein über die Not eines anderen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Kleine Randnotiz. Ich habe eine Tochter im Teenageralter. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Erbarmen Teenager brauchen in dieser Zeit. Und gleichzeitig sage ich, ihr glaubt gar nicht, wie viel Barmherzigkeit Väter brauchen von Töchtern im Teenageralter. Ohne Barmherzigkeit wäre das schon lange gar nicht mehr gut. Und ließ ihn frei. Es ist für uns eigentlich unfassbar, wie schnell hier die Wende kommt. Dieser König hatte das Recht, diesen Mann und seine Familie wegzusperren. Er hatte die Autorität dazu, genauso wie Gott die Autorität hat, über uns ein Urteil zu treffen, an dem wir nichts rütteln können. Und auf einmal kommt diese Wende, da hatte er Erbarmen und ließ ihn frei, einfach so. Und dieses Wort ist, finde ich, so voller Schönheit und Herrlichkeit. Und wer kann dieses Wort verstehen, ohne die Last eigener Schuld gespürt zu haben? Ich habe vor Jahren einer Frau zugehört, wo es mir selten so deutlich vor Augen gemalt wurde, wie groß Schuld sein kann und wie groß das Geschenk der Vergebung war. Eine Frau, die reich geworden war in Amerika, in Dallas, durch Abtreibungskliniken. Und ich will euch nicht erzählen, was die getan haben, um das, was sie da abgetrieben haben, vor den Gegnern zu schützen, dass die das nicht irgendwie missbrauchen. Ganz unschöne Geschichte. Und da war ein Mensch, dem hat Gottes aufs Herz gelegt, ein Pastor, um diese Frau sich zu kümmern. Er hat für sie gebetet, hat sie besucht, hat mit ihr gesprochen, immer wieder. Und sie ist zum Glauben gekommen. Und sie ist zur Einsicht gekommen, das, was sie dort tut, in diesen Kliniken, ist falsch. Und nun stand sie dort in der Baptistengemeinde in Dallas und sie sprach zu uns ganz persönlich. Und sie sprach davon, ich habe 50.000 Menschenleben auf dem Gewissen. Habe ich zu verantworten. Und sie sagte, und Gott hat mir meine Schuld vergeben. Ich habe keine Vorstellung, wie das ist, wenn man in einer solchen Situation ist. Aber ich weiß von meiner eigenen Situation, wie schwer es mir manchmal fällt zu glauben, das vergibt Gott. Ja, Gott vergibt. Und darum sollten wir dieses Wort frei buchstabieren. F wie Frieden mit Gott und Frieden mit mir selber. Er wie Ruhe für meine Seele in allen Ängsten, in allen Unsicherheiten und auch im Sterben. E wie Erbarmen hat Gott mit mir. Jetzt kann ich auch mit anderen Erbarmen haben. I wie ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich halte dich bei deiner rechten Hand. All die Zusagen Gottes, die gelten auch mir. Die gelten uns. Frei. Du bist frei. Du möchtest Gott morgens, mittags und abends mit Freude danken für diese Freiheit von all deiner Schuld. Wir dienen einem großen Herrn, der uns unsere große Schuld vergeben hat und grenzenlose Vergebung von uns erwartet. Der vierte Aspekt, die vierte Linie in diesem Gleichnis. Der Schaden ist groß, wenn du nicht barmherzig bist. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Jetzt frage ich mich, kann das sein? Kann ein Mensch eine so große Schuld erlassen bekommen
Und dann so unbarmherzig sein gegenüber einem anderen, dem er eine so geringe Schuld hat. Was dieser Mitknecht an Schuld hatte, das war kein Pappenstiel. Das war umgerechnet 3 Monatsgehälter. Das war ist eine Menge Geld auch. Aber die Frage ist ja, in welchem Vergleich steht es zu der Schuld, die mir vergeben wurde? Und Jesus sagt, denk mal daran, wie viel Gott dir geschenkt hat aus seiner Barmherzigkeit. Ja, das kann sein. Erst konnte er seine eigene Schuld nicht bezahlen, jetzt wollte er nicht vergeben. Vergebung ist zuerst eine Frage des Willens. Es ist nie eine Frage des Könnens. Hat auch nicht was mit meiner Kraft und Fähigkeit zu tun. Hat auch was mit der Gnade und der Bereitschaft Gottes zu tun, mir zu helfen. Und Gott hilft. Wenn ein Stephanus in seiner Todesstunde beten kann, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, will ich dann sagen, ich kann das nicht vergeben? Ich kann. Will ich? 1987 war ich in der Schweiz als Gärtner. Ich habe Gärtner gelernt, Gemüsebauer. Mein Vater hat dann eine Gärtnerei in Lübeck und ich war dann nach der Bundeswehrzeit, bin ich in die Schweiz gegangen, in der Nähe von Zürich und ein Jahr habe ich dort gearbeitet in einer Gärtnerei und am Wochenende war ich mit Freunden in den Bergen wandern. Kommt vom flachen Land und das war schön. Die kannten sich da aus, die haben mich mitgenommen und wundervolle Erfahrungen, Bergwanderungen. Und ich erinnere eine Situation, da waren wir auf einem Gipfel angekommen und die Schweizer, die haben so eine Unart, finde ich. Wenn die auf einem Gipfel stehen, dann gucken sie so überall rum und dann wollen sie sich übertreffen, wie all diese Berge heißen und die kennen die ganzen Namen und dann sagen, der ist so und so hoch und der ist 3500 und der heißt so und so und der ist so und so. Und dann stand ich da und habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, du kannst mitreden. Wir haben auch einen Berg in Schleswig-Holstein. Guckten sie mich an. Der Bungsberg, sagte ich, der ist 164 Meter hoch. Ich werde nie vergessen, wie Bruno mir dann sagte, ja, Frau Kmar, das ist ja kein Berg, das ist ja Hügeli. Seitdem habe ich nicht mehr mitgeredet. Ich habe verstanden, als Flachländer kann man da nicht mithalten. Aber mal im Ernst. Ist das nicht genau, was Jesus Petrus sagen will und auch uns? Du denkst, das ist ein Berg? Das ist nur ein Hügel. Gegenüber dem, was ich für dich getan habe, ist das gar nicht so groß. Er ging und warf ihn ins Gefängnis. Das ist, was wir tun. Ist dir schon mal bewusst geworden, dass die meisten Schulden nicht beglichen werden können? Geld, so viel du auch zahlen magst und kannst, kann nie eine Freundschaft, eine Ehe erhalten. Das kann nur Vergebung. Auch Schmerzensgeld kann nie den Schaden gut machen, den jemand angerichtet hat. Das kann nur Vergebung. Wer vergibt, erneuert eine Beziehung. Oder du wirfst Menschen ins Gefängnis. Ins Gefängnis, das zuerst in deinem Herzen entsteht. Du kannst nicht mehr mein Vertrauen haben. Du kannst nicht mehr mein Freund sein. Dich lasse ich nicht mehr an mich heran. Du hast nicht mehr Recht, in meinem Leben zu sein. Und du stellst Menschen hinter Mauern. und lässt die nicht mehr frei und du drehst den Schlüssel um und du hast deine ganzen Gründe, warum diese Menschen hinter Mauern stehen und am Ende bist du es, der verliert. Freunde, Gemeinschaft, Segen, Leben. Wer nicht vergibt, gewinnt nichts. Verweigerte Vergebung kann eine Ehe, eine Familie, eine Gemeinde so belasten, dass sie daran zerbrechen. Und sie belasten vor allem dich. Und darum, wir dienen einem großen Herrn, der uns unsere große Schuld vergeben hat und grenzenlose Vergebung von uns erfordert. Und so komme ich zur letzten Aussage. Die Verpflichtung ist groß. Wir sollen grenzenlos vergeben. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Der barmherzige Herr kann auch hart sein, wo wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Wir sind verpflichtet, sagt Jesus, einander von Herzen zu vergeben. Und das ist eine Aussage, die kann man leicht übersehen oder auch missverstehen. Hier geht es nicht um romantische Gefühle. Ja, im Sinne von dein ist mein ganzes Herz und all die Gefühle. Das Herz, von dem Jesus spricht, ist deine Persönlichkeit, wer du wirklich bist. Und im Grunde sagt Jesus hier, Vergebung erfordert dich ganz und gar, mit Haut und Haar. Du wirst manchmal Situationen haben, da bist du mit dem ganzen Sein, mit allem, was du bist, gefordert. Ganz und gar. Und da ist Vergebung nicht eine Sache, die man irgendwie mal so macht, sondern alles, was mit dir zu tun hat, ist jetzt gefordert. Und wenn du Vergebung ernst nimmst, nimmst du dich selbst ernst, mit allem, was du bist. Dein ganzes Herz, deine ganze Person, deine ganze Persönlichkeit ist gefordert. Ohne dem geht es nicht. Wenn ihr einander nicht mit aller eurer Kraft, mit all eurem Willen, mit all eurem Leben bereit seid zu vergeben, das ist, was Jesus hier meint. Diese Verpflichtung. Und das sagt der, der sein Leben, sein ganzes Leben für mich gegeben hat, mich erlöst hat. Dem ich gehöre, mit allem, was ich bin. Und darum wiederholen die Apostel, so wie Petrus, genau das. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wo immer es um Vergebung geht, ist die Perspektive immer auf die Vergebung, die wir erhalten haben. Und wenn du gefordert bist, bei allem Schmerz, bei aller Wut, bei aller Enttäuschung, sagt Jesus, vergiss dabei nie auf mich zu schauen, was ich für dich getan habe, was Gott aus seiner großen Liebe für dich gegeben hat. Herr, lass es uns vor Augen stehen, was du am Kreuz für uns vollbracht. Lass uns durch unsere Tage gehen als Menschen, die du frei gemacht. Aus dem Blick auf den Gekreuzigten gewinnen wir die Kraft und Hilfe, die wir im Miteinander brauchen. Der Schlüssel zur Vergebung ist das Herz. Das Herz trifft die willentliche Entscheidung und manchmal auch Gegengefühle. Ich will dir vergeben. Vergebung müssen wir lernen. Und wir müssen lernen, richtig zu fragen. Nicht, Herr, wie oft muss ich, sondern Herr, wie viel hast du für mich getan? Ist Vergebung einfach? Absolut nicht. Ist Vergebung notwendig? Immer. In jeder Situation. Ist Vergebung immer möglich? Ja. Weil Gott mit allem, was er hat und ist, uns zur Seite steht. Und weil ich glaube,
Gottes Gebote sind immer auch Ermächtigung. Er fordert nie etwas von uns, wo er nicht auch bereit ist, die Hilfe zu geben, dass wir das auch tun können. Und darum, wir dienen einem großen Herrn, der uns unsere große Schuld vergeben hat und grenzenlose Vergebung von uns erwartet. Amen. Wir wollen einen Moment über dem Gehörten in der Stille vor Gott sein. Vater, von Herzen sage ich dir Dank, wo es uns möglich war, einem anderen Menschen von Herzen zu vergeben und wir die Freiheit selber erlebt haben. Auch die Heilung. Ich danke dir, dass du uns hier nicht in die Irre laufen lässt, dass wir uns verstricken, dass wir uns verhaken, dass wir uns selbst am Weiterleben hindern. Und ich bitte dich für die, die jetzt innerlich mit sich kämpfen. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen den Zuspruch und die Gnade schenkst, zu glauben, dass es möglich ist, von Herzen zu vergeben, abzugeben an dich, dich Herr sein lassen und die Anklagen und Vorwürfe ruhen zu lassen. Hilf du, Herr, uns dabei. Amen.